Ein junger Fußballer muss einen Teil von seiner Kindheit aufgeben. Was wir früher haben können machen, ist schon mal einen, der die Strenge trinken, so viel Pizza und Burger essen, wie man will, länger draussen bleiben, halt mit allem umexperimentieren, was man so halt als junges Kind macht. Das können die jungen Fußballer nicht.
Das sagt der Spielagent Sascha Fischer. Er weiss, von was er schwätzt, betreut er doch mehrere Talente vom FC Basel. Und er war es, wo der Leon Aftulau vom FCB in die Bundesliga gebracht hat. Ihr hört in dieser Folge, warum er vom Weg von seinem Schützling beeindruckt ist. Was es in seinem Job braucht, um die Spieler zu unterstützen. Der Sascha Fischer gibt euch einen Einblick in seine Arbeit und verratet auch, was es für Unterschiede gibt zwischen der Betreuung von Spielern und von Trainern. Ein Gespräch über das Millionengeschäft, wo das Thema Geduld ein Problem ist, auch im Umfeld der Talente. Und dann hört ihr auch, wie es um den FCB steht. Nach einem Brand im St. Jakob Park und einer außergewöhnlichen Woche sei das Team gerüstet, betont der Trainer.
Die Mannschaft setzt auch sehr, sehr gut um. Es ist keine einfache Situation für das Team, aber wirklich, man sieht, man merkt gar nicht, die Situation super angenommen und sich bestmöglich auf die Spiele vorbereitet.
Freut mich, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch, einfach erstklassig, wie die Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahren. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Kevin, ich muss noch zwei Sachen loswerden. Und zwar hat mir mein Kollege, der Fabian, geschrieben, wenn du den nächsten Mal wieder auf Kamerun gehst, er wäre auch sehr interessiert an so einem Fußball-Liebli. Er ist ein bisschen neidisch geworden, wo er auf Instagram die Story gesehen hat mit dem Liebli, den du mir mitgebracht hast.
Da, ja, kein Problem. Kann ich machen und organisieren, so ein Liebling mitnehmen. Ich weiss nicht, wo er sonst irgendwie tätig ist, aber ich nehme immer viel Kleider mit und verschenke sie dann nachher dort, weil die Leute haben ja dort eine Freude. Das ist wirklich sehr, wie wenn es neu wäre. Also sonst auch ein Aufruf, wenn irgendeine Mannschaft irgendwie alte Dress hat oder so, darf man sie gerne abgeben. Nicht, dass sie überrennt wird, aber darf man sie gerne abgeben, dass ich dort ein paar Kinder Freude machen kann und im Rückzug, im Gegenzug nehme ich dafür dann das ein oder andere Liebling mit.
Man hat ganz viele verschiedene Liebling daheim und jeder Reis, wo er ist, nimmt er irgendwie eins mit. Von dem her, so ein afrikanisch, das fehlt ihm noch. Da hätte er auch grosse Freude. So als ein Hinweis fürs nächste Mal, wenn du dort bist. Und dann sind deine Eindrücke und Erlebnisse sehr gut angekommen. Auch zum Beispiel der Nicola aus Basel hat mir geschrieben, spannende Folge mit den Beobachtungen aus Kamerun. Wirklich auch mal ein Blick, nicht nur auf den Fußballplatz, sondern halt das andere, wo wirklich, ja, wo ich nochmal sagen kann, eindrücklich war.
Ja, danke. Es freut mich natürlich, dass das so gut angekommen ist. Ja, irgendwo durch vielleicht auch ein bisschen Werbung machen können für mein Heimatland.
Und du hast mir die Woche noch ein kurzes WhatsApp geschickt, dass du da den Journalist, den du auf der Tribüne entdeckt hast, kennengelernt hast, Entschuldigung, in einem anderen Video noch entdeckt hast.
Ich bin wirklich verreckt von Lachen, weil der verfolgt mich. Der, der Papst ist jetzt in Kamerun. Ich habe es gar nicht gewusst, wo wir dort waren, dass der wird kommen. Aber ja, er ist auf einer Afrika-Reise und ich glaube, sein zweiter Stopp ist jetzt in Kamerun. Und ja, natürlich habe ich auf meinem TikTok-Algorithmus ganz viele Videos aus Kamerun drauf und auf einfach so einer Zusammenfassung, so einer Berichterstattung wir haben einfach gesehen, dort am Tanzen, nicht am Interview, aber am Tanzen, mit seinem Mikrofon in der Hand.
Der Journalist, der uns in der letzten Folge begleitet hat, der ein bisschen vielleicht zwielichtig ist oder jedenfalls andere Auffassung hat.
Er weiss auf jeden Fall dort, wo es läuft und dort ist er auch.
Von dem, das ist ja schon mal eine wichtige Eigenschaft als Journalist. Wenn wir jetzt aufs Sportliche möchten eingehen, können wir im Rückblick leider nichts erzählen, weil der FC Basel nicht gespielt hat gegen Thun. Es hat ja den Brand gegeben. Unglaubliche Geschichte, was da passiert ist. Vor allem, wenn man Bilder sieht von dem ganzen Trakt, von der Garderobe und rundum, was da alles mit Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das hat natürlich aufgeschreckt und vor allem auch natürlich Betroffenheit ausgelöst. Man möchte nicht nochmal alles aufrollen über den ganzen Brand. Was wir wissen ist, natürlich der Club, der muss jetzt Lösungen finden für die nächsten drei Heimspiele, weil die Garderobe, die der FCB drin war, die kann er nicht mehr brauchen. Aber natürlich war auch das Thema, hey, was ist denn da alles verbrennt? Und vom Dominik Schmid haben wir zwei Sachen mitbekommen. Einerseits 20 Kickschuhe, die verbrennt worden sind dort drinnen von ihm, die er natürlich braucht. Und das andere noch, seine Scheinbeine schon noch.
Die haben einfach perfekt gepasst, weil ich auch ein bisschen dünne, sportliche Beine. Da passt nicht jeder Scheinbeine schon einfach drauf. Und das sind die perfekten Schienbeinschoner, die habe ich eben seit 10 Jahren. Die nehme ich überall mit und einen emotionalen Wert auch, weil die habe ich halt immer gehabt, die haben mir sehr viel bedeutet, aber wie gesagt, muss ich halt neu machen.
Der Dominik Schmid braucht neue Schienbeinschoner. Als Beach-Soccer-Spieler hast du keine Schienbeinschoner gebraucht, aber hast du auch etwas gehabt, was dir besonders bedeutet hat? Oder früher als Fußballer?
Hey, tatsächlich nicht, weil ich mich immer so loslösen von irgendwelchen Sachen, dass wenn ich sie mal nicht habe oder irgendwie mal vergesse oder so, dass mich das aus der Ruhe bringen. Also ich habe mich wirklich bewusst immer dagegen entschieden gehabt, irgendwie so einen minutiösen, genauen Ablauf zu haben, wie ich mich auf ein Spiel vorbereite oder dass ich irgendeinen Gegenstand, irgendetwas habe, irgendwie die gleichen Unterhose oder so, wo ich immer anlege. Ich habe das wirklich vermieden gehabt, weil ich habe wirklich nicht wollen, dass mich das aus der Ruhe bringt. Es hat schon gelangt gehabt, dass ich darauf geschaut habe, dass ich genug Wasser trinke am Vorabend. Das ist mir dann schon wichtig gewesen. Und nicht irgendwie am Morgen aufwachen und denken, oh nein, jetzt fühle ich mich irgendwie dehydriert oder so. Aber jetzt ist so ein bisschen etwas, was vielleicht vergleichbar ist, so im Geschäftlichen halt, der Laptop, den lohne ich nie irgendjemandem liegen. Sei das irgendwie im Büro über die Nacht oder irgendwie einfach im Auto, weil ich zu faul bin, um den jetzt noch mitzunehmen. Da habe ich wirklich immer dabei, weil ja, das ist so ein bisschen das Wichtigste und wenn dann halt irgendetwas wäre, dann wäre es ein bisschen blöd.
Und was ja bei diesen Schienbeinschonern schon noch zu sagen gibt, heutzutage halt, also sie werden einerseits immer kleiner und kleiner und das Coole ist ja wirklich, du kannst sie halt wirklich auch für dich selber entsprechend, wie das willst, ja, produzieren lassen, mit halt entsprechenden Motiv, Logos drauf. Und das ist ja schön, früher hast du einfach lobige Schienbeinschoner gehabt, wo du noch unten hast müssen reinschliefen mit einem, ja, eher dicken Knöchelschutz. Von dem her, dort hast du nichts können, Spezielles für dich selber machen. Du bist ja froh gewesen, wenn du die hast können abziehen wieder.
Aber du bist ja schon das komplette Gegenteil von mir. Ich glaube, für dich wäre das schon ein Desaster gewesen.
Definitiv.
Oder? Definitiv. Du hättest sicher auch irgendwelche wichtigen Sachen für dich da drinnen gehabt und wenn du das nicht hättest, dann wärst du nicht auf den Platz gegangen?
Nein, definitiv nicht. Und ich denke auch, wir haben jetzt in Bubendorf auch ein Trainerbüro. Da hat es eine eigene Kaffeemaschine drin, Eiskasten mit Getränk und halt auch ein, zwei persönliche Sachen. Wenn ich denke, das war komplett weg.
Was ist das? Was hast du persönliches drin? Sicher ein Schäl.
Unter anderem aber auch Kappen, weil es kann ja schlecht Wetter sein, oder? Dann haben wir Kappen an.
Ach, so eine Chapel?
Genau.
Okay.
Natürlich produziert dann mit dem entsprechenden Logo. Und sonst halt gewisse Sachen, die wichtig sind, die du dann auch brauchst für den Trainingsalltag. Und das wäre dann schon bitter, wenn das alles weg ist.
Was kommt so momentan nicht weg? Eben, du bist ja wirklich anders wie ich. Du hast so, wenn du gewonnen hast, dann änderst du nichts mehr. Was ist momentan? Ich habe jetzt Armbänder, Ketten, Ohrring hast du nichts? Oder?
Nein, tatsächlich Ketten, ja. Das ist ja so eine Tick gewesen. Also mein Trainerkollege sagt immer, du bist nicht ganz dicht. Aber ja, es ist so, tatsächlich, wenn es einen Ketten zum Beispiel nicht angehabt hat und wir sind erfolgreich gewesen, dann habe ich das im nächsten Match halt wieder nicht an. Auch wenn ich weiss, es hat 0,0 Einfluss. auf die Performance der Spieler. Aber
es hat schon auch einen wichtigen Teil, weil es gibt mega viele Spieler, Spielerinnen, Trainer, Trainerinnen, die halt schon so ein Glauben haben. Und ich finde allgemein, der Glaube gibt ja auch Energie und Kraft. Und wegen dem verurteile ich das auch gar nicht, sondern ich finde das im Gegenteil eigentlich noch cool und lustig. Und eben, ich habe mich einfach bewusst dagegen entscheiden, weil ich ja vielleicht auch irgendwo durch so an etwas dran glaube. Und dann ist dann halt einfach das gewesen, oder? Einfach ja nicht da, wo mich so beeinflussen.
Das ist eben auch ein Weg, das finde ich auch ein Weg. Wenn wir über das Sportliche reden, in dieser Woche in der Fußball Super League, da müssen wir auf die Trainersituation eingehen, Kevin, weil diese Woche sind gerade zwei Wechsel kommuniziert worden. Als letztes der Peter Zeidler, der bei Lausanne entlassen worden ist. Es ist schon die achte Trainerentlassung in dieser Saison, weil Anfangswoche hat es noch einen anderen Wechsel gegeben beim FC Zürich. Der Mann, der neu übernommen hat, im Herbst, Dennis Hediger, hat müssen gehen. Interimistisch übernimmt jetzt der Carlos Bernecker, der bisherige Assistent, und ab dem Sommer ein alter, bekannter, der Marcel Collo.
Überraschende Nachricht gewesen, aber ja, dass sie beim FCZ ja irgendetwas machen, ist irgendwo durch klar gewesen. Dass es so viele Trainerwechsel gibt, zeigt doch auch irgendwo durch, wie viele Vereine halt doch auch noch hohe Ansprüche haben und wollen um einen gewissen Erfolg mitspielen, was ja extrem wichtig ist für die Attraktivität von der Liga. Es mag sein, und das habe ich auch so ein bisschen vernommen, so, ja, wieso tut man jetzt noch wechseln? Halt ganz einfach, grundsätzlich gerade für die Mannschaften, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Lausanne-Sport und Zürich, dort ist halt einfach so, es geht eigentlich nicht wirklich noch um irgendetwas. Und natürlich versucht man dort halt einfach schon mal vorausdenken. Man ist schon in der Kaderplanung für die nächste Saison. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie schon einen Trainer integrieren für die letzten paar Spiele, dass man dort den Abläufe schon kennt und wo es halt nicht möglich ist, dann halt einfach ja wirklich einfach andere Impulse hat.
Vor allem beim FC Zürich ist es ja so, ich glaube, Lausanne nehmen wir halt nicht so wahr, sage ich jetzt einmal, wie es halt im Wattland ist, der Fußball, und vielleicht nicht immer ganz so nöch wie der natürlich ja, von der Deutschschweiz. Aber beim FC Zürich ist es ja wirklich ja, grausame Entwicklung gewesen. Einmal gewonnen gehabt, überraschenderweise gegen Thun, aber sonst nur verloren, verloren und verloren. Offensiv sehr harmlos gewesen, und man kann sagen, wenn es nicht die anderen beiden Zürcher Clubs gäbe, mit GC und Winterthur, wäre Zürich wahrscheinlich in einer akuten Abstiegsgefahr.
Absolut, ja. Also, es ja, sind die anderen Zürcher Mannschaften, die sozusagen ihnen entweder helfen und noch eine schlechtere Figur machen wie der FCZ selber. Ich kann mir auch vorstellen, dass man halt einfach dem Dennis Hediger die Chance hat wollen geben, dass er die jetzt nicht hat können nutzen. Und ich glaube, dort wäre sicher auch eine Möglichkeit gewesen, dass er über den Sommer raus dann hat können dort weitermachen. Aber eben schlussendlich die Resultate sprechen nicht für ihn. Und ja, mit dem Marcel Kohler bin ich extrem gespannt, was das jetzt wird geben, ob Zürich wirklich zum alten Erfolg kann anknüpfen.
Ja, aber das ist ja auch wieder speziell, der Marcel Collo holst zurück, der Trainer, der mit dem FC Basel den Cup gewonnen hat, der ganz viel Erfahrung mitbringt, kein Thema, der mittlerweile ab 65 ist. Also wenn ich zurückdenke, wer man geholt hat, eben, man hat Hediger die Chance gegeben, eigene quasi, der im Nachwuchs geschafft hat. So vorher der Mitchell van der Kach, dann der Ricardo Moniz, der ja war, wo immer gesagt hat, ja, das ist der richtige Mann, der auch den Fußball spielen lässt, wo wir uns vorschweben tut. Miloš Malenović halt dort ja auch noch in der Verantwortung gewesen. Und da ist der Marcel Collo eigentlich das komplette Gegenteil. Also finde ich spannend, welchen Weg man jetzt wieder versucht zu gehen, vielleicht mit Ruhe, Stabilität, weniger Spektakel.
Erfahrung, keine Ahnung. Wir sind so weit weg vom FC Zürich. Ich habe keine Ahnung, was dort läuft. Schlussendlich ist es mir ja grundsätzlich auch recht, wenn sie nicht so erfolgreich sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, Erfahrung geben. Man hat jetzt vielen irgendwo durch eine Chance gegeben. Man hat den eigenen Willen die Möglichkeit gegeben. Jetzt auch nochmal mit dem Dennis Hediger. Und man lässt sich ja jetzt neu von jemandem extern beraten in der sportlichen Führung. Und ja, mit Marcel Koller holst du halt einfach einen, der das Geschäft kennt.
Und was natürlich spannend ist, der Dino Lamberti, der FCZ auch unterstützt in sportlichen Belang. Seit der Miloš Malenović weg ist, ist der Berater vom Marcel Collomb. Also hat man, ich sage einfach mal, das tun wir jetzt einfach mal so stehen lassen, hat dort einen eigenen Mann können reinbringen, aber auch da wieder, es wird einmal nicht geshootet, aber trotzdem, die Fußball-Super League ist halt irgendwie nie langweilig.
Nein, nie.
Auch wenn man muss sagen, eben, die Entscheidungen, du hast richtig angesprochen, gerade bei Lausanne, die haben so einen großen Abstand gegen hinten. Und ja, wenn man dann die Liga geteilt wird und in einer Woche, jetzt ist ja das Göpp-Wochenende, nebst dem FCB, der noch in Einsatz ist, geht es halt dort wirklich darum, okay, Ausblick auf die nächste Saison, auf wen können wir setzen. Das hat der Mario Frick bei Luzern in der Vergangenheit auch schon gemacht, wo dann gewisse verdiente Spieler wie halt nicht mehr gebracht hat. Und wirklich gesagt hat, ja, ich will jetzt der ein oder andere Junge mehr einbauen, um zu schauen, verhebt auf diesem Niveau, was bringt er uns, wo brauchen wir noch vielleicht Verstärkung. Das macht natürlich Sinn. Aber, ja, ist dann immer so das Thema Attraktivität, die Liga, vorne ist alles entschieden. Und nach dem letzten Wochenende müssen wir auch konstatieren, Kevin, du hast lange daran geglaubt, aber der Abstiegskampf, also nach dem Auftritt von Winterthur gegen GC, ja, das ist auch alles klar.
Ah, ja, also, es war kein attraktiver Match gewesen. Aber, ja, ich habe mir schon auch mehr erwartet vom FC Winterthur. Ich meine, sie haben auch daheim gespielt. Ich glaube, alle haben sich da mehr erhofft. Aber, ja, es sind zwar noch 5 Spiele, aber der Abstand ist jetzt schon gross geworden. Du hättest eben können mit diesen 2 Spielen gegen GC selber dafür sorgen, dass du einfach, nochmal anspielst. Aber, es ist nicht aufgegangen.
Hätte Fahrradkette versagt, kann man auf dem Weg sagen. Spannend weiterhin natürlich der Kampf um die internationalen Plätze, wo der FC Basel eine wichtige Rolle macht und eine wichtige Rolle einnimmt. Vor allem mit einem Erfolg im Berner Oberland am Samstag oben könnte man bis auf einen Punkt an Lugano ankommen und gleichzeitig könnte man eben der FC Sion distanzieren. Es ist ja immer noch der 4. Platz, der hier im Raum steht, der kann länger, wenn der FC St. Gallen Cup-Sieger wird. Aber der Anspruch muss ja sein, dass du nicht auf jemand anderes musst hoffen, sondern dass du dann Platz 3 erreichst und dass du safe bist.
Ja, unbedingt. Also das muss jetzt der Anspruch sein für die letzten verbleibenden Match vom FC Basel. Lugano hat vorgelegt, sozusagen, eigentlich am letzten Wochenende. Jetzt kann eben der FC Basel dranbleiben, muss dranbleiben. Du hast es ja in der letzten Folge immer wieder mal erwähnt gehabt, mit denen, wo eigentlich in der oberen Tabellenhälfte ist, man hat mir nicht eine gute Figur gemacht, nicht viele Punkte können sammeln und ja, jetzt eben die, man hat jetzt wie nochmal eine Woche trainieren, klar in gewissen veränderten Umständen, aber das darf keine Ausrede sein, das sind alles Profis und müssen jetzt halt einfach wirklich die Punkte einfahren und die wichtigen Siege einfahren, gerade gegen Lugano oder gegen Sion, wo sie halt im Direktduell dann nachher stehen.
Also dem sind wir sehr gespannt auf den sportlichen Auftritt vom FC Basel im Berner Oberland. Wir wechseln jetzt sozusagen vom Rasen bis offen auf die Tribüne. Dort nämlich sitzt normalerweise der Sascha Fischer. Er ist Spieleragent, hat unter anderem der Leon Aftulau im letzten Sommer vom FC Basel in die Bundesliga gebracht, zu Hoffenheim. Das ist natürlich ein Thema in unserem Gespräch, in unserem Interview. Begrüßen wir dich ganz herzlich, Sascha, bei uns im Studio. Und wir würden zum Start gerne wissen von dir, Sascha, wo treibst du dich eigentlich eher um? Weil uns ist etwas aufgefallen.
Du postest immer wieder Bilder, sei das aus Bundesliga-Stadien oder auch im Kosovo, wenn die kosovarische Nationalmannschaft begleitest. Wo bist du im Moment eher? Mehr im Ausland oder doch hier in der Schweiz zu Basel?
Hey, das ist eine verdammt gute Frage. Die wird wahrscheinlich meine Freundin sehr kritisch beantworten. Mit einem Lachen allerdings. Sie ist mega supportive. Ich bin tatsächlich definitiv sehr, sehr viel im Ausland. Was zum einen ein riesen Privileg ist. Eine riesen Freude ist, weil ich in erster Linie auch ein riesiger Fußballfan bin. Aber zum anderen natürlich auch eine Belastung. Es sieht immer noch cool aus, wie du sagst. Schöne Stadionbilder, schöne Hotelbilder. Aber der ganze Circle dahinter mit dem Reisen, mit Flugverspätungen, mit x-mal Essen nur an Tankstellen ist dann halt die andere Seite. Ja. Also ich bin sehr, sehr viel im Ausland.
Es ist ja eben schon auch etwas, was sehr anspruchsvoll ist. Ich meine, man stellt sich das ja auch heutzutage immer sehr einfach vor. Man hat noch den Laptop dabei oder das Natel und kann dann noch irgendwie Mails, Nachrichten beantworten. Aber das ist ja auch sehr beschränkt danach und raubt dann auch noch sehr, sehr, sehr viel Energie.
Ja, das ist definitiv so. Ein Vorteil, sage ich jetzt mal, von unserem Job, nebst dem es eine Herzensangelegenheit ist, was ich machen darf, ist die ständige Erreichbarkeit. Das heisst, ich kann natürlich mal am Montag, Dienstag irgendwo anfahren und mir ein cooles Wellness-Triple machen, aber das interessiert kein Mensch in der Branche. Also das Telefon läutet nonstop, egal wo du bist. Das hat natürlich eben auch den Vorteil, dass wenn ich in der Ferien bin, einfach von dort aus arbeiten kann, das meiste. Wie du gesagt hast, Handy, Laptop, machst 80% vom Alltag natürlich. Vor- und Nachteil. Ja.
Wann ist denn heute die erste Nachricht oder das erste Telefon reingekommen?
0607, gestern oben 23.02. Ich habe gerade vorher schon nachgeschaut, weil ich mir denke, dass so eine Frage kommt. Ist die letzte E-Mail reingekommen, die wir noch besprochen haben. Ja.
Das Ganze ist ja schlussendlich auch sicher dadurch ins Rollen gekommen, dass der letzte Jahr tolle Transfer hast du machen mit dem Leon Aftulau und mit dem Albion Haidari. Beide aus der Super League in die Bundesliga können überbringen zu Hoffenheim. Wie beurteilst du die Entwicklung vom Leon Aftulau jetzt zum Beispiel?
Hey, unglaublich. Was die beiden Jungs, du sprachst jetzt nach dem Leon, aber ich muss es wirklich verallgemeinern, auch der Albi, in so kurzer Zeit geschafft haben an Performance aus der Schweizer Liga in allen Ehren in die Bundesliga, einfach der absolute Top-Liga in Europa, so konstant wichtige und gute Leistungen auf dem Feld zu bringen, das ist absolut beeindruckend und macht mich als Berater extrem stolz. Ich kann jetzt locker sagen, ich habe gewusst, dass es so kommt, weil ich Leon und Albi auch sehr, sehr gut kenne, aber dass es natürlich so eine tolle Entwicklung hat, nebst dem wahnsinnigen Erfolg von der TSG Hoffenheim in der Bundesliga, ist natürlich extrem erfreulich, ja.
Wie sieht denn da die Kontakt mit diesen beiden aus? Ist das tagtäglich? Oder hat es jetzt vielleicht, weil in der letzten Woche ist es nicht mehr so erfolgreich gewesen, wie auch schon Anfang Saison, braucht es die denn mehr?
Hey, der Kontakt zu den jeweiligen Spielern oder Trainern ist komplett unterschiedlich. Es gibt Leute diese Woche sehr viel Zuneigung, Aufmerksamkeit, so muss ich sagen. Und es gibt Spieler oder Trainer, die brauchen das ein bisschen weniger.
Aber gerade die beiden, meinen das erste Mal ja auch im Ausland, ja, immer noch jung.
Sind völlig unterschiedliche Charaktere. Also ich sage jetzt mal, mit dem Albi habe ich in der Tendenz viel, viel mehr Kontakt. Und der Leon braucht das viel, viel weniger. Ja. Aber natürlich, nach dem Match hört man sich, man hört sich zum Teil vor dem Match, man bespricht sich die aktuellen Themen und also es kommt auch noch darauf an, sind es wichtige Spiele, sind es Spiele, wo jetzt irgendwie gerade so mitnimmst, Vorbereitungsspiele, dann hörst du viel, viel weniger. Aber es nimmt jetzt natürlich schon zu. Und was du gesagt hast, es ist weniger erfolgreich, stimmt natürlich aufgrund von den Punkten. Aber man darf nie vergessen, woher der Club kommt. Die sind letztes Jahr fast abgestiegen und haben jetzt so eine Konstanz anbekommen. Spielen einfach der absolut interessantesten Fußball in der Bundesliga. Natürlich nebst Bayern und, oder klar hinter Bayern und Dortmund. Auch Leipzig zum Teil, aber das ist unglaublich und das hätten wir alle vor der Saison locker unterschrieben. Der Punkt ist nicht jetzt. Ich meine, sie spielen um die europäischen Plätze. Sogar die Champions League ist noch möglich, wenn sie jetzt wieder eine gewisse Serie anlegen, aber sie werden ziemlich sicher europäisch spielen, was natürlich sensationell und sehr erfreulich ist.
Ich meine, das ist mega schön, was du jetzt kannst erzählen und erzählst auch mit einem Lächeln für die, die das ja nicht sehen, oder? Aber ich meine, da steckt ja so viel Arbeit auch von dir drinnen, oder? Ich meine, du kommst ja nicht einfach so und siehst jetzt einen Spieler und sagst, ah, der wird mir noch passen und dem läuft jetzt noch gut, dann mache ich noch einen Transfer und ja, ich habe es gewusst, dass es so kommt. Eben, du kennst die Spieler, die Trainer sehr gut, bist lang schon wahrscheinlich auch mit ihnen sonst schon in Kontakt. Du hast sie ja aufbauen, sehr viel Zeit mit investieren. Da entsteht dann schlussendlich auch eine andere Beziehung als nur der Berater, überspitzt gesagt.
Ja, definitiv. Das ist wirklich so. Das ist, ich kann nur für mich sprechen und nicht für andere Agenten. Wenn ich manchmal mit anderen rede, tönt das ein bisschen anders. Sie werden sehr oft die Spieler einfach aus Ware abgehandelt. Also, mach dir keine Sorgen, transferieren, schiess auf alles und so. Aber ihr kennt mich beide ein bisschen, es ist nicht mein Naturell. Wenn ich mit einem Menschen darf und möchte zusammenarbeiten, dann will ich immer das Beste für ihn und sehe ihn definitiv nicht aus was, sondern aus Mensch, aus Individuum, der einen Traum hat, den ich darf begleiten und möchte helfen mit aufbauen. Sei das jetzt aus sportlicher Sicht und logischerweise auch aus kommerzieller Sicht. Und da leidet man schon extrem mit. Also im Erfolg macht es die unglaublich stolz. Natürlich bin ich auch stolz, wenn es mal nicht so gut läuft, aber dann leidet man auch mit. Das ist wirklich eine Leidenschaft, der Fußball und die Jungs, die wir haben. Und das macht es auch schon auch nicht ganz so einfach für uns, ja, definitiv.
Albion, Haidari, das Beispiel ist schon gesehen, die WM-Qualifikation. Du bist dort in der Slowakei mit dabei gewesen, wo man erfolgreich war, wo man gewonnen hat, der Kosovo. Und dann bist du auch mitgegangen, wo der Kosovo 0-1 gegen Türkei verloren hat, wo man die WM-Qualifikation nicht geschafft hat. Das Mitleiden braucht es dich dann nicht nur als Agent, sondern vielleicht sogar auch als Psychologe, um so einen Jungen dann auch wieder ja, aufstellen nach so einem Rückschlag.
Jein, also gerade jetzt die zwei Jungs, wenn du das ansprichst, jetzt mit der verfehlten Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die zwei Jungs sind richtig parat im Kopf, also intellektuell sowie auch resilient. Also die sind so widerstandsfähig, die wissen das ganz genau einschätzen. Und die Thematik ist natürlich besonders speziell, wie sie sich damals für den Kosovo entschieden haben, um mit denen für die Nationalmannschaft spielen und sie haben ja genau gewusst, woher sie kommen. Ich meine, Kosovo-Nationalmannschaft habe ich jetzt auch nicht gross wahrgenommen, bevor es die zwei Jungs da gewesen sind und das Thema aufgekommen ist. Und sie haben sich entschieden, den Weg zu gehen und sie haben Unglaubliches erreicht. Ich meine, die Qualifikation, die sie gespielt haben, Schweden geschlagen, sich super gegen die Schweiz verkauft, zumindest im zweiten Spiel, im Jockel ist es recht hinten rausgegangen, das erste. Aber ansonsten haben sie unglaubliche Leistungen angebracht, dass die überhaupt so weit gekommen sind, in die Situation reingekommen sind, dass am Schluss gegen Türken daheim, wo sie notabene noch phasenweise viel, viel besser Fußball gespielt haben, nicht geklappt hat, ist dann natürlich eine Enttäuschung gewesen, weil sie das Wunder haben wollen schaffen, aber man kann es rational sehr gut einordnen. Und die zwei sind so clever, die haben genau gewusst, wie das läuft.
Wir schauen jetzt ja Richtung Sommer, gerade auch der Aufbau oder allgemein einfach der Austausch nimmt sicher auch mehr zu jetzt, allgemein der Arbeit, Spielerwechsel. Du betreust seit neuestem auch der Uran Bislimi, Spieler vom FC Lugano, 26 Jahre alt, tolles Fußballalter. Der ist sicher auch bereit für den nächsten Schritt, oder?
Definitiv, müsste eigentlich auch, er hat noch ein Jahr Vertrag beim FC Lugano. Jetzt ist das natürlich eigentlich eine relativ gute Ausgangslage für den Spieler und den Berater. Es gibt verschiedene Varianten, wie man das jetzt anzielen kann. Man könnte theoretisch sagen, hey, wir warten ab, weil in einem Jahr ist er ablösefrei. Was kommerzielle Vorteile für den Spieler könnte haben, selbstverständlich auch für uns. Ja. Aber ich glaube, für den Uran, für seine Entwicklung wäre es extrem wichtig, wenn er jetzt den Sommer schon den Schritt könnte machen. Abgesehen vom Geld ist das sicherlich ganz, ganz eine wichtige Entscheidung und ein wichtiger Schritt. Aber auch da wird überhaupt nichts erzwungen, sondern es muss eine clevere Lösung sein. Es muss eine Lösung sein, die ihn weiterbringt. Gerade in seinem Alter hast du natürlich gewisse Ansprüche, zu Recht, die wir erfüllen müssen. Und da freuen wir uns extrem, ihn dürfen zu betreuen, ihn im Team zu haben und hoffentlich mit ihm auch ganz einen tollen Weg einschlagen können.
Ist das denn so im Austausch mit den Spielern, dass dann vielleicht einmal eine Nachricht von einem Spieler kommt, der sagt, und wie sieht es jetzt aus, dass er quasi wie erwartet, dass eine Nachricht kommt mit neuen Angeboten, die man besprechen kann?
Im Fall von Muran ist das jetzt überhaupt nicht der Fall. Er sagt, Jungs, Sascha, schaff einfach. Lass mich in Ruhe mit allen News, komm einfach erst, wirklich, wenn es einen Call gibt oder wir etwas schriftlich haben. Was ich sehr begrüße. Es gibt natürlich auch Klienten, die wollen das anders. Und das ist jedem sein Recht. Und ich mache das auch je nachdem sehr gern mit, solange es nicht seine Leistung auf dem Platz beeinträchtigt. Also es kann nicht sein, dass er alles, wie wir wissen, sich dann nicht mehr so auf den Fußball konzentriert, sondern alles andere in Rom wichtiger ist und seine Leistungen darunter leiden. Dann verlieren wir alle. Es ist absolut schwierig dann für uns, wenn Spieler ihre Leistungen nicht bringen, ihre Transferziele, ihre Erwartungen zu erfüllen. Wegen dem muss man das individuell, je nach Charakter, je nach Lebenssituation beurteilen und dementsprechend handhaben.
Und jetzt ist es ja so, dass du nicht nur Spieler betreust, sondern auch Trainer, die haben ein gewisses anderes Alter, eine gewisse Lebenserfahrung, die sie sonst noch mitnehmen. Du hast zum Beispiel den Patrick Rahmen, den du betreust, wo wir beide einen engen Bezug haben und du wegen dem also vom Mikrofon weglachst. Wie unterscheidet sich da die Arbeit jetzt im Generellen von Spieler zu Trainer? Oder ist die gleich?
Also im Generellen verhandelst du zwei komplett verschiedene Realitäten im Fußball. Der Spieler ist viel ein messbares Individuum, weil du kannst ihn anhand von den 90 Minuten messen, wo er spielt auf dem Platz. Und der Trainer ist eigentlich eher Architekt von einem System, von einer Idee, von einem Fußball. Und die Wirkung, die der Trainer wirklich am Schluss auf die Mannschaft hat, kannst du gar nie wirklich vollumfänglich isoliert betrachten. Also, das ist ein riesiger Unterschied, was die Betreuungsfehler dann durch die Realitäten beeinträchtigen und vor allem, was es die Unterschiede sind. Ja.
Und kann man das jetzt auch so sagen, oder ist das wirklich auch auf das Individuum gesehen, auf den Spieler, auf den Trainer, dass du jetzt mit einem mehr Kontakt hast oder auch weniger?
Ich sage jetzt, in der Tendenz hast du mit dem Trainer mehr Kontakt, weil es viel mehr Shareholders gibt, die du musst bedienen musst. Also du hast, der Trainer hat alle Spieler, hat den Staff, hat den Sportchef, hat vielleicht einen Sportvorstand, hat die Clubleitung. Das wiederum ist immer verknüpft damit mit verschiedenen Ideen, verschiedenen Motiven, verschiedenen Ansprüchen. Und das zu managen, ist für Trainer wirklich unglaublich schwer. Aber dann braucht er sehr, sehr gute Leute um sich herum, die ihm wirklich maximal den Rücken frei halten, dass er eigentlich am Schluss nur noch ein Manager kann sein und die ganze Interessensgruppe bedienen. Dann kommt noch dazu, dass bei den Trainern wir noch viel mehr achten müssen, wie sie gegen aussen wirken. Gerade weil alles nicht so messbar ist, kannst du als Trainer trotzdem ein sehr guter Trainer sein, auch wenn die Leistungen auf dem Platz, wo die Mannschaft aktuell abliefert, nicht ganz das widerspiegeln. Weil du schaffst mit dem, was du hast. Und wenn du grössere Budgets hast, hast du die Tendenz, bessere Spieler. Mit mehr Leistungsfähigkeit. Ja, jetzt kommt wieder eine ganz blöde Floskel und es steht okay, Schweinle, wo ich 5 Stutz muss reinkommen, aber Geld schießt am Schluss halt Goal. Ja? Es garantiert dir keinen Erfolg, aber in der Tendenz, wenn du einen Spieler kannst holen, der halt mehr verdient, wird er auch mehr Goal schießen, weil er dementsprechend einen anderen Wert hat und von einem anderen Club kommt oder ein anderes Potenzial hat.
Und was ja schon noch spannend ist, gerade in dem Zusammenhang, wo du jetzt auch sagst, eben, wenn man halt gerade hinten in der Tabelle ist automatisch der Trainer mehr im Fokus. Wir haben diese Woche wieder 2 Entlassungen erlebt in der Fussball-Super League mit dem Dennis Hedigo, wo er sehr stark im Fokus war beim FCZ, mit dem Peter Zeidler bei Lausanne. Und gerade der Patrick Rahmen, der ja mit Winterthur nicht wirklich viel mehr Punkte geholt hat, wie das sein Vorgänger gemacht hat. Trotzdem wird weniger dort über den Trainer geredet, weil man weiss, der Patrick Rahmen ist ein guter Trainer. Aber trotzdem könnte es ja dort auch so sein, das finde ich noch spannend, dass dort der Trainer eigentlich kein Thema ist. Im Vergleich zu den anderen Vereinen hinten. GC hat auch den Trainer erst gewechselt.
Was sehr dafür spricht, dass die Clubführung eigentlich die richtigen Schlüsse daraus zieht und es auch realistisch sieht. Weil wenn man genau über das Beispiel jetzt reden, da muss ich natürlich aufpassen, wenn ich es formuliere, ist es natürlich genau so, dass halt, ja, ich meine, können nachher schnell recherchieren, ich weiß nicht auswendig, aber wie viele Scorerpunkte hat Winterthur abgegeben in der letzten Saison? Also allein, wenn man Matteo Di Giusto seine Scorerpunkte, die er bei Luzern gemacht hat, auf Winti würde projizieren, jetzt kannst du sagen, okay, bei Winti macht er nicht so viel, aber sagen wir 60%, keine Ahnung, ja, wären wir wahrscheinlich nicht dort mit dem FC Winterthur, wo du bist. Und wenn du das halt nicht die Möglichkeit hast, und das ist kein Vorwurf von der Sportchef vom FC Winterthur, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das zu kompensieren, ja, dann musst du dich halt auch nicht wundern, warum du dann sportlich nicht ganz den Erfolg hast. Aber wenn ihr die Match schon mal geschaut habt, die spielen phasenweise verdammt guten Fußball. Aber wenn sie dann halt vorne nicht machst, und das ist jetzt auch wieder eine Fußballweisheitenfloskel, ja, dann kriegst du sie halt hinter und verlierst das Spiel.
Sascha Fischer ist ja viel mehr als der Spielerberater, oder? Ich meine, man ladet dich gerne ein, du bist in vielen Talks, man will natürlich auch wissen und du bist auch sehr offen und teilst auch sehr gerne eigentlich deine Erfahrungen mit, oder? Wie das Leben ist als Spielerberater, aber auch so die anderen Facetten, die es mit sich bringt. Aber das, was der Stefan und ich noch spannend gefunden haben, oder? Ich meine, die Werdegang. Du bist vom Strassenbauer Spieleragent geworden. Vor 4 Jahren ist noch ein Artikel über dich erschienen. Der Basler baut sichere Rampen für Velofahrer. Und jetzt bist du vollamtlich Spieleragent. Wie hast du die letzten Jahre selber erlebt?
Das ist eine verdammt gute Frage. Und habe ich mir jetzt retrospektiv gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nur, dass alles sehr, sehr schnell gegangen ist. Sehr intensiv geworden. Aber ich bin auch sehr, sehr privilegiert, weil ich habe wirklich als Strassenbauer angefangen, habe mich dann aufgearbeitet sozusagen in der Baubranche, bevor sich dann irgendwann einer von meinen Mentoren, Bernhard Häusler, hat kennenlernen wo in vielen Hinsicht sehr, sehr wichtig ist für mich in der Persönlichkeitsentwicklung und auch was Ambitionen im Leben und so weiter anbelangt. Ich habe dann mit 30 zusammen mit meinem damaligen Geschäftspartner eine Idee gehabt, die zurückzuführen ist auf den Artikel in der Basler Zeitung wegen der Rampe, wo wir einfach naiv, voller gutem Glauben und Tatendrang eine Firma gegründet haben, ein Produkt patentiert haben, wo wir dann auch in 7 oder 8 Ländern haben dürfen exportieren, unter anderem Australien. Parallel hat der Bernie den FC Basel verkauft mit seinem Team und hat die Agentur gegründet. Und ich bin dann ein wenig später auch in die Agentur gekommen. Das heisst, ich bin dann irgendwie mit 31, 32 am Punkt war, wo wir quasi wie 2 Startups hatten, wo mir beide sehr viel bedeutet haben. Der eine, die Baugeschichte, eher ja, von meiner Historie in meiner geschäftlichen Hinsicht und das andere die Leidenschaft für den Fußball, die mich seit Kindesalter an begleitet. Ich meine, ich habe irgendwo Bilder jetzt gerade letzte von einer alten Schulkollegin von mir geschickt gekriegt, als ich im Kindergarten schon mit dem FCB Libli auf dem Baum gesessen bin fürs Klassenfoto. Also das ist dann so, oh, ich wollte unbedingt beides vorantreiben. Mein Ego ist dadurch sehr ambitioniert, freundlich ausgedrückt. Haben wir auch geschafft. Ich habe es dann parallel mit der Agentur immer viel, viel grösser geworden. Ich habe dann im letzten Jahr, im Februar, können Start-up sozusagen die Firma rund um die Rampe verkaufen und habe mich dann vollumfänglich auf den Fußball können konzentrieren, was vom Timing her perfekt ist. Weil 2 Monate nach dem Verkauf von der Flyer AG habe ich die grossen Transfers machen in der Bundesliga. Also hätte nicht besser können sein und wäre auch nicht mehr anders gegangen.
Und du sagst jetzt, du bist privilegiert, oder? Sehr bescheiden. Ich durfte dich auch privat kennenlernen. Und muss ja schon auch sagen, das Glück, das erzwingt man auch schlussendlich, oder? Du bist extrem ehrgeizig, extrem ambitioniert. Hast jetzt gesagt, der Bernhard Häusler hat dir geholfen gehabt hier dabei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt einfach beim Berni bist, angeklopft und hast gesagt, ja, ich bin der Sascha, glaub an mich, ich gebe jetzt Gas, oder so. Erzähl mal, wie ist es überhaupt zu diesem Kontakt gekommen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich war damals noch in der Muttenser Kurve gesehen, in der Fanszene. Es hat mal eine Podiumsdiskussion gegeben, wo der Bernie Häusler geredet hat. Wir sind nach dieser Podiumsdiskussion ins Gespräch gekommen, in Diskussionen gekommen und aus dem heraus ist dann am Schluss wirklich eine Freundschaft entstanden. Und
was hast du ihm gesagt?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Hey. Ich
so öppe.
Es ist wahrscheinlich.
Ja, dort ist es natürlich noch nicht ansatzweise darum gegangen, mal zusammen zu arbeiten oder sich zu befreunden, sondern dann ist es um das Thema FC Basel gegangen. Aber was dort genau das Thema
war? Der nächste Stürmer oder das Bier günstiger?
Wahrscheinlich irgendetwas in die Richtung. Preise für die Muttensekurve Stehplätze. Nein, ich weiss es wirklich nicht mehr. Aber aus dem heraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und er hat Gott sei Dank irgendetwas in mir gesehen. Irgendein Skill und hat dann das geschafft, mich in dem Sinn zu fördern und ist wirklich auch vorangegangen. Wer meine Familiengeschichte kennt, weiss, dass ich nicht mit einem Vater aufgewachsen bin. Ich würde wahrscheinlich in einer Selbstdiagnose, wenn ich meine Psychologie ein bisschen beurteilen oder diagnostizieren, würde ich sagen, dass er in gewissem Sinne auch wie eine Vaterrolle eingenommen hat. Nicht, dass wir so tief gewesen sind, aber für mich gefühlt hat sich das genau in die Richtung. Ja.
Aber das ist etwas, ich glaube, viele denken, wow, Spielagent, das ist etwas sehr Cooles, da lässt sich ganz viel Geld machen und man ist überall auf der ganzen Welt unterwegs. Aber eben, wenn man dann die Möglichkeit bekommt, das ist das eine, aber du musst sie ja dann auch wirklich packen. Nur weil du Leidenschaft hast für einen Fußball und vielleicht das eine oder andere vom Fußball verstehst und dennoch den einen oder anderen Kontakt hast, heisst noch lange nicht, dass du dann auch dafür gemacht bist.
Nein, du brauchst gewisse Skills für das. Ich würde jetzt mal sagen, wie bei allem im Leben, wenn du maximal erfolgreich willst sein, musst du bereit sein, maximal zu investieren. Und ich bin das halt einfach gesehen. Ich habe früher erkannt, dass wenn ich etwas Außergewöhnliches möchte erreichen, und da rede ich jetzt nicht nur vom Geld, sondern einfach von Erfolg, auf Erfolg für verschiedene Personen, verschiedene Motive haben oder respektive verschiedene, wie sagt man?
Anreiz.
Nein, nicht einmal nur Anreiz, sondern Gesichter. Okay. Also weißt, für mich ist Erfolg, dass ich, wenn ich Lust habe, mit meiner Freundin, mit meiner Familie, eine Woche nicht auf Mallorca kann fliegen und das kann finanzieren. Für mich ist Luxus, wenn ich in die Berge gehe und das Handy mal im Auto lasse und mit dem E-Bike durch Engelberg cruisen. Das ist nicht per se eine teure Uhr, ein teures Auto oder was auch immer. Sondern es ist für mich, in meiner Definition, Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich habe früher erkannt, dass ich das möchte, dass es mir sehr viel gibt und dementsprechend habe ich sehr viel geschafft. Und das meine ich auch. Das Glück war, dass ich das in einer Branche machen darf, die mich unglaublich glücklich macht und wo ich mich so dermaßen damit identifizieren kann. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil wenn du etwas gerne machst, machst du es gut. Wenn du es gut machst, wirst du erfolgreich. Und in der Regel, wenn du Erfolg hast, zieht das halt auch kommerziellen Erfolg mit sich.
Und du musst sicher auch können Ellenbügeln. Also das ist ja nicht eine Branche, wo jemand auf dich wartet. Weil es hat noch ganz viele andere.
Kein Mensch wartet je auf dich im Leben. Das können dir wahrscheinlich genauso gut beantworten wie ich. Ich meine, Kevin, was du beruflich machst, von denen gibt es auch 200 in der Schweiz. Und du schaffst es, wahnsinnig erfolgreich zu sein. Wie auch Steffi Vilwend ins Radio und einen eigenen Podcast moderieren über seinen Herzensclub. Das waren auch ganz viele. Und da muss man nicht bögeln. Und man muss bereit sein, mehr machen als alle anderen. Und man muss halt auch mal ein bisschen ein Arschloch sein. Aber wie man das genau macht in der Differenzierung, das muss jeder für sich moralisch, ethisch selber beurteilen. Aber du musst definitiv sein. Kein Mensch schenkt etwas und das ist ein Haifischbecki. Man kann, wenn man sehr erfolgreiche Spiele, auch Geld damit verdienen. Das machst du aber nicht, wenn du Schweizer Spieler hast, sondern du musst wirklich auch die Auslandtransfers können machen. Und das bedeutet, dass du sehr viel inkompetente, vielleicht auch unfaire oder unseriöse Menschen in der Branche hast, weil es halt einfach nicht wirklich gut reguliert ist, unsere Berufsgattung.
Der Hunger nach Erfolg, eine gewisse Geduld, eine Bereitschaft für Leistung sind so Faktoren, die ja momentan allgemein nicht nur im Fußball, sondern halt auch sonst so beschäftigen, gerade bei der jüngeren Generation. Wir haben es auch mit dem Xherdan Shaqiri im Dezember noch davon gehabt und es ist ja auch so, aber dass jetzt zum Beispiel der Alex Frey fordert, dass man mehr Junge einbauen in der Super League. Wie beurteilst du jetzt die Situation? Oder weil du befasst dich ja auch viel mit Jungen und hast ja auch dort wahrscheinlich einen gewissen Druck oder möchtest sie weiterbringen. Und irgendwo durch haben wir ja doch aber auch auf der anderen Seite ein bisschen einen Markt, der schwieriger geworden ist, oder weil man halt auch viel mehr aus dem Ausland holt und dann halt einfach wieder versucht, teurer zu verkaufen.
Das ist eine sehr gute Frage, die nicht ganz einfach ist zu beantworten, weil es mehrere Faktoren hat. Ich glaube, im Grundsatz ist es gesellschaftlich im Moment so, dass junge Menschen ganz andere Ansprüche ans Leben haben, an ihre Arbeitssituation und an ihre Privatsituation. Das ist leider Gottes, und ich kann jetzt mehrheitlich vom Fußball reden, nicht kompatibel oft mit dem, was es braucht, um richtig erfolgreich zu werden im Fußball. Also es geht nicht, dass wir über Life-Work-Life-Balance reden. Heutzutage sagen wir, glaube ich, Life-Life-Balance oder was weiß ich. Ich bin nicht so ein Fan von dem Ganzen. das geht nicht. Du musst dir vorstellen, ein junger Fußballer, wenn er sich das Ziel setzt, Fußballer zu werden, Profi zu werden und nicht irgendwie in der Erstliga-Promotion will landen oder in der Zweitliga, was auch schon richtig toll ist, verstehe mich nicht falsch, dann braucht es einfach extrem viel. Und es braucht vor allem die Möglichkeit, sich selber so einzustellen, dass du verzichtest. Es braucht immer Verzicht, auch ich bei mir selber. Wenn ich so viel unterwegs bin und so viel möchte arbeiten und so erfolgreich darf sein, wenn ich es gerade im Moment bin, muss ich verzichten. Und bei mir verzichtet amigs mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Es verzichtet zum Teil auch meine Gesundheit, weil ich esse an Raststätte, ich muss am Morgen telefonieren, anstatt ins Gym gehen. Es ist ein bisschen Ausrede, aber es ist natürlich auch absolut Fakt. Und die Jungs müssen ihre Kindheit aufgeben. Das dürfen wir nie vergessen. Ein junger Fußballer muss einen Teil von seiner Kindheit aufgeben. Was wir früher haben können machen, ist schon mal einen über die Stränge trinken, so viel Pizza und Burger essen, wie man will, länger draußen bleiben, halt mit allem umexperimentieren, was man so halt als junges Kind macht. Das können die jungen Fußballer nicht. Weil das sind ganz viele Prozent, die in eine Flöte gehen, dass sie am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag können performen im Training und vor allem am Samstag dann die maximale Leistung rausholen. Und dann noch viel wichtigerer Punkt, und dort sage ich ja, das ist das allergrößte Gut, das ein Fußballer muss haben, warum also dann wirklich Profi wird, ist die mentale Verfassung. Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist das A und so. Wenn sie im Kopf nicht bereit sind, werden sie nie Profis. Ich sehe so viele talentierte junge Fußballer, was ich aber auf dem Talent ausruhe. Und wenn der Trainer sie mal auf der Bank lässt, geht das Theater los. Wenn sie mal in die U17 abgeschickt werden und sie spielen schon in der U21 oder U19, geht das Theater los. Und dann sage ich halt einfach, Schlitten heben, runtergehen, Vollgas geben und jeden Tag beweisen. Weil das ist ein riesiger Unterschied zwischen unserem allem Job und ihrem Job. Sie werden Tag für Tag und vor allem am Wochenende von 30'000 Leuten im besten Fall gemessen und beurteilt. Wenn wir mal eine scheiß Woche haben, merkt sie in der Regel nicht einmal irgendjemand. Wenn sie sehen haben, hat es einen riesen Impact auf ihre Karriere.
Und das ist aber auch nicht einfach, das diesen jungen Menschen noch beizubringen, die in einem Entwicklungsschritt drin sind, wo mit 16, 17, es ist ja auch heutzutage so, immer jünger will man den Sprung schaffen und das haben natürlich auch die Vereine im Blick, wo du dann auch im Umgang mit denen das musst klar machen. Und dann hast du noch das Umfeld vom Jungen, wo dann auch noch eine Rolle spielt.
Wegen dem ist die Akquisition von jungen Spielern für mich sehr zentral. Es gibt mehrere Faktoren, warum es für mich so wichtig ist. Der eine hast du gerade beschrieben. Also wie sind sie erzogen worden? Was sind die Ambitionen von den Eltern, was ihre Kinder anbelangt? Was ist die Ambition vom Kleinen? Und der Kleine kann sagen, was er will. Am Schluss muss er es zeigen. Wie so immer, reden können viel, aber liefern dann viel, viel weniger. Aber das muss ich irgendwie versuchen abzuschätzen. Und mit einem Mechanismus von ganz vielen Fragen, ganz vielen Treffen, bevor man sich für einen Spieler entscheidet, kann ich das versuchen zu minimieren. Der Rest ist dann ganz, 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 ganz viel Arbeit. Und du über kriegst du quasi, wenn ein 15-Jähriger zu dir in die Agentur kommt, hat er ja schon ganz viele Züge von seinem Charakter. Weil das die Familie halt so mitgegeben hat. Und wegen dem sind mir die Eltern auch verdammt wichtig. Also ich rede ganz, ganz viel mit den Eltern, bevor sich ein Spieler unter Vertrag nimmt. Und da denken sich, hey, wieso redest du so viel mit uns? Geht um meinen Sohn? Also, nein, nein, das ist schon so. Aber durch euch erfahre ich, wie euer Sohn wahrscheinlich viel mitgekriegt hat an Moral und Ethik und Arbeitseinstellung und Einstellung zum Leben.
Wenn wir bei den Jungen bleiben, heutzutage haben sie sehr viele Möglichkeiten, auch gerade wenn wir beim FCB sind, dort mit dem Campus extrem tolle Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Was macht es aber auch mit einem Spieler? Du betreust zum Beispiel Jean Ducouré. Der darf zum Teil mit der ersten Mannschaft jetzt mittrainieren und hat auch ein Testspiel mitgemacht in der Nazi-Pause gegen Vaduz. Wo dann, wo wir gefragt haben, der Stefan Lichtsteiner, welcher von den Jungen ist dir denn aufgefallen, wo er gesagt hat, ja, der Jean Ducouré, das ist ein interessanter Mann. Das löst ja dann auch bei einem Jungen etwas aus. Wenn er hört, hey, der Trainer von der ersten Mannschaft findet mich einen interessanten Mann. Dann gilt es ja dort auch ein bisschen die Balance zu finden. Einerseits ein Lob, ein Kompliment. Okay, der Weg, der stimmt, aber jetzt auf nicht abheben.
Du sagst es natürlich absolut richtig und genau so ist es. Der Jean ist zarte 17 Jahre alt, wirklich gerade 17 geworden und ist ein unglaubliches Talent. Aber wie wir vorher schon zusammen besprochen haben, Talent allein reicht nicht. Der Jean hat Fähigkeiten, spielerisch, technisch, taktisch, intellektuell, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich sind. Und er wird sicherlich ganz eine gute Chance haben, um seinen Traum zu verwirklichen, aber weil er bereit ist, ganz, ganz viel zu arbeiten. Und sonst wäre er auch nicht dort, wo er jetzt ist. Und ich sage ihm immer, schon was du jetzt erreicht hast, ist ein mega toller Zwischenschritt. Aber du hast noch im Verhältnis zum Profi werden, ist das nur ein Step. Ein kleiner Step. Nimm den mit, lass dich stolz machen, aber sei im Bewusstsein, dass jetzt noch viel, viel mehr Anforderungen auf dich zukommen und viel mehr Erwartungen. Und dort reden wir natürlich ganz viel, das richtig einschätzen. Und wenn er Spieler mit dem umgeht, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wenn er erzogen worden ist. Weißt, kann er das von daheim aus einschätzen? Löst das in ihm etwas aus? Ja, jetzt bin ich der allergrößte Checker. oder löst das aus, hey, jetzt muss ich noch viel mehr machen. Und beim Sean ist das der Fall. Er hebt überhaupt nicht ab. Er hat auch von sich aus gesagt, er will Cup unten spielen bei der früheren Mannschaft von der U19. Er hat überhaupt keine Allüren, sondern ist wirklich, Stand jetzt, absolut ein Musto-Jungprofi vom FC Basel, wo wir uns alle ganz fest freuen können, weil so einen haben wir schon lange nicht gesehen im Jockeli.
Unglaublicher Einblick und auch zu sehen, dass es eben nicht nur um Millionen geht oder einfach nur zu schauen, dass die Spieler gut verdienen, oder? Sondern du hast auch...
Wenn du aber gerade sagst, von wegen Millionen, nur noch ganz kurz, das würde mich dann schon wundern. Mit dem Haidari und dem Aftulau hast du zwei Spieler in die Bundesliga gebracht. Ich gehe davon aus, so Transfers helfen natürlich dann auch dir, zum Depositionieren in dem ganzen Business, zum auch junge Spieler zu akquirieren und zu zeigen, look, der Weg, den ich mit denen gemacht habe, der war gut gewesen. Weil eben, an jedem internationalen, nationalen Top-Turnier steht nicht nur der Sascha Fischer dort, wo junge Spieler interessant findet.
Genau, es ist reputativ natürlich extrem wichtig gewesen, dass ich die zwei tolle Menschen hat in die Bundesliga bringen und natürlich weckt das Begehrlichkeiten bei ganz vielen älteren, anderen Spielern, zum wow, der Sascha hat das mit denen geschafft, kann er sicher auch mit mir schaffen. Das gibt mir Luft, gibt mir Möglichkeiten, aber trotz allem bleibt das Raster, das ich muss behalten muss, um dann zu schauen, welchen Spieler ich wirklich nehme. Weil mir ist es nicht möglich, Spieler langfristig zu binden. Oder vertraglich abzusichern, dass sie mich nicht verlassen. Wegen dem ist der Charakter hinter dem Spieler und das Umfeld vom Spieler mir so extrem wichtig, weil es ist eine Investition in Zukunft. Ich muss mit ihnen 5, 6, 7 Jahre arbeiten, bevor es der erste Franken kommt. Das ist auch mitunter ein Grund, wieso es so viele Agenten gibt und 95% wieder verschwinden. Weil sie denken, ja, ich kann jetzt ein und nächstes Jahr verdiene ich mit dem Geld. Nein. Also bis mit einem U15-Spieler, U16-Spieler das erste Mal Geld verdienst, geht es in der Regel 5 Jahre. Das dürfen wir uns nicht vergessen. Und in dieser Zeit musst du ihnen alles zur Verfügung stellen, dass es möglichst wenig Ausreden gibt für einen Misserfolg und dass sie die Voraussetzungen haben, um sich maximal nur auf den Fußball zu konzentrieren, Spass haben und somit dann hoffentlich auch Erfolg haben.
Ich habe dich unterbrochen können.
Nein, überhaupt kein Problem. Eben, mega tolle Eindrücke, die du mitgibst und auch Einblick in dein Leben gibst. Aber ein anderer wichtiger Teil, und da muss ich eigentlich sagen, danke Stefan, dass du die Recherche betrieben hast, weil du prahlst auch nicht damit, auch nicht, wenn wir irgendwie zusammen irgendwann zu Nacht essen. Du hast noch ein grosses Herz für soziales Engagement. Und da haben wir zwei Themen mit der Liga Angeles und Mein Ohr für dich. Erzähl mal ein bisschen, was steckt da dahinter?
Das sind wirklich zwei ganz, ganz tolle Projekte. Und durch das ich, glaube ich, so ein grosses Bewusstsein habe für Glück, das ich in meinem Leben hatte, durch die Perspektive, die ich in meinem Leben habe, durch mein Umfeld, das ich darf haben, was alles nicht selbstverständlich ist, und ich das Bewusstsein, wie gesagt, habe, ist es mir wichtig, ganz viel zurückzugeben. Nicht nur in meinem nächsten Umfeld, sondern halt auch für Menschen, die das Glück nicht so pachtet haben, wie ich aktuell. Und jetzt Touchwood. Weil ich dann versuche, eigentlich jedes Jahr etwas Soziales zu machen. Jetzt, letztes Jahr sind es tatsächlich zwei Sachen gesehen, die ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das eine ist Liga Angeles. Das ist daraus entstanden, dass ich den Gründer von diesem Verein in einer Weiterbildung an der Uni St. Gallen kennengelernt habe. Er arbeitet mit weisen Kindern, vor allem Mädchen in Guatemala, wo er ihnen dort ermöglicht, Fußball zu spielen. Er regelt das Leben an, sie von der Strasse wegzuholen und mit ihnen Fußball spielen. Das ist wirklich unglaublich. Sie haben 3 Trainer dort. Wir haben letztes Jahr ganz, ganz viel Geld können sammeln, um ein Turnier durchzuführen, wo wir ihnen liebe Schutzschuhe, einfach alles, was es braucht, was denen nicht ansatzweise sonst erschwinglich wäre, geschweige denn für Waisenkinder, haben wir ihnen können zur Verfügung stellen. Wir haben ihnen sogar einen Platz gemietet. Ich bin dabei gewesen, wo wir das sind anschauen. Und da sind also vorher Kühe rumgelaufen. Ich kann euch nachher wieder zeigen, das glaubt ihr gar nicht. Da haben sie jetzt für 3 Jahre gepachtet, mitunter mit dem Geld, das mein Umfeld, und da bin ich unglaublich stolz auf all meine Freunde und zum Teil auch auf meine Instagram-Community, wo auch wirklich mir Leute gespendet haben oder deren Verein gespendet haben, den ich nicht kenne. haben wir das können ermöglichen. Also die Stiftung, die läuft jetzt, also der Verein läuft jetzt für 3 Jahre mit den Geldern quasi, die wir gesammelt haben, sind die einfach gezahlt. Und die Kids können Fußball spielen dort, haben Töckeli, haben einen Rasenmeier, was für uns sowas so selbstverständlich tun, haben jetzt auch durch das. Und das ist richtig schön. Ich bin selber dort gewesen. Die Freude, die der Sport bereitet, in den Augen zu sehen von den Kindern, das klingt jetzt nicht nur nach einer Floskel, das hat mich in mein Herz berührt. Das ist etwas Unglaubliches. Und ich habe natürlich auch festgestellt, dass die Freude am Sport, das Glitzern in den Augen, genau gleich ist bei dem Mädchen in Guatemala auf 2.500 Meter Höhe in einem Kaff, wie vom kleinen Leon, vom kleinen Albi beim FC Basel oder vom kleinen Jean Decoré, wenn er auf den Platz läuft. In einem komplett anderen Setup, aber die Liebe zum Sport, und das ist das Geile an diesem Sport, an diesem Fußball, an diesem Spiel, steht bei allen vorne dran. Und das ist richtig geil.
Und auf dem frisch gemähten Rasen, sorry, den, wo denn das Turnier stattgefunden hat, haben wir den Stefan noch, glaube ich, ein Bild gezeigt. Hast du auch noch selber mitgeshootet dann?
Ich habe mitgespielt, habe mir das Beste gegeben und ich bin Gott sei Dank mit dem Maul und dem Kopf ein bisschen berater als auf dem Fußballplatz. Hätten wir eher dich gebraucht, nur dich als Trainer. Ich habe mitgespielt, ja, sagen wir es so. Aber mich dann ganz elegant auswechseln lassen in der 15. Minute.
Aber ihr habt gefeiert zu dem Zeitpunkt.
Nein, 2-0 hinter gesehen.
Okay.
Ich bin nur Stürmer, also ich habe nicht so viel müssen laufen. Ich bin eher so der Alex Frey gesehen in Guatemala. Ohne Näsli fürs Goal.
Das ist ein schöner Vergleich.
Jo.
Von wegen eben diesen Welten, die du gerade beschrieben hast, das andere, wo du mit dabei bist, ist ein Alltagstelefon, mein Ohr für dich. Da hat es, ich habe kurz nachgeschaut, der Zweck, Leute können dort anrufen und dann ist jemand am Telefon, der ihnen zulässt.
Unglaubliche Geschichte, wirklich mega schön, dass ihr das auch anschneidet und ich ein bisschen etwas über das erzählen, ich weiss das sehr schätzen. Ich bin in Oberlech gewesen. Und Kevin, du kennst Oberlech von unserem gemeinsamen Freund Patrick Rahmen. Ich bin dort am Morgentisch gesessen, habe Batz aufgeschlagen und habe einen Artikel über mein Ohr für dich gesehen. Und bitte alle, die zuhören, falls es euch interessiert, meinohrfürdich.ch, gönnt es euch anschauen. Wenn ihr ein paar Franken übrig habt, bitte spendet etwas. Jeder Franken zählt, meine ich wirklich ernst. Hat einen Artikel dort gelesen, was die machen. Und die machen eigentlich, die setzen sich mit dem Thema Einsamkeit auseinander. Einsamkeit ist so ein grosses Wort und wir kennen es alle vielleicht irgendwie im Ansatz. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich nie bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt. Obwohl ich, wenn ich ganz ehrlich bin, trotz meinem wahnsinnig tollen Umfeld, ich fühle mich auch manchmal einsam. Und ich bin aber, wie gesagt, immer in Rosen bettet aufgrund von meinem Umfeld. Aber das sind eben nicht alle. Und die setzen sich genau mit dem auseinander. Das heisst, wenn irgendjemand sich nicht gut fühlt oder niemand anders hat es im Umfeld, wo man einfach Kleinigkeiten kann besprechen kann, wie einen Arztbesuch, wie ich gehe neue Schuhe kaufen, hast du eine Idee für ein Kino oben? Egal für was, kannst du dort eigentlich anrufen und mit uns, mit dem wahnsinnig tollen Projekt «Mein Ohr für dich», mit den Freiwilligen quatschen. Das geht zwischen 20 und 30 Minuten, ist der Slot, länger nicht, weil halt wirklich sehr, sehr viel anrufen. Ich meinte mich zu erinnern, dass etwa ich glaube, etwa 7'000 Anrufe waren letztes Jahr, was so viel ist, wo Leute ihre Alltagssorgen, ihre Alltagsthemen möchten mit jemandem besprechen. Und das ist natürlich alles anonym. Also du lügst da, wir sind keine Telefonnummern, es kostet auch nichts und hören einfach zu und unterhalten uns über Gott und die Welt. Und ich habe ganz viele traurige Sachen erleben mit dem. Also ich bin 9 Monate... einmal in der Woche immer 3 bis 4 Stunden am Telefon gesehen. Da kommt einiges zusammen. Und ganz viele schlimme Sachen mitbekommen, die ich hoffentlich ein bisschen Trost noch spenden konnte oder konnte zuhören. Aber auch ganz viele schöne Sachen. Es sind zum Teil, und das darf ich gar nicht laut sagen, es sind so wie Routinen entstanden, wo ein Mensch plötzlich gemerkt hat, okay, Sascha, also ich bin dort anonym drin, nicht mit dem Namen Sascha, der hört mir zu und ich glaube, der ist immer am Montag zu oben dort. Und dann hat es natürlich ein paar gegeben, die immer dann angerufen hat. Und eine der schönsten Geschichten ist wirklich, die Frau hat das gemerkt und hat einmal ein Gedicht von mir geschrieben. Und Gedicht geschrieben, was sie mir hat erzählen wollte. Und was sie mir dann gesagt hat, hey, schau, niemand will das zuhören. Ich habe niemanden in meinem Umfeld, wo ich die Geschichte vortragen kann, die Gedichte lesen. Und jetzt habe ich jemanden mit dir. Das, du glaubst nicht, ich freue mich immer schon am Dienstag wieder zum Moment, ich dort anrufe. Und dann geht einem das Herz auf. Das war eine 82-jährige Dame, die irgendwo, wenn ich so einen Dialekt rausgespürt habe, richtig Osten daheim ist. Hey, das ist unglaublich, wirklich. Ich habe mich auch gefreut, wieder dran und habe gehofft, sie Leute da und erzählt mir ein neues Gedicht. Und das war ein Erlebnis, das mir niemand nehmen konnte und das ich wirklich nur voller Stolz erzählen kann. Und bitte, wenn ihr wirklich ein paar Fränkli habt, geht auf die Homepage und schaut euch auch ihr zwei. Kommt nicht gratis da an, spendet etwas.
Ach, was ich spannend finde, eben, du bist dort am Telefon, redest mit diesen Leuten, die die verschiedensten Sorgen haben. Und dann, wenn du dort fertig bist, ist vielleicht ein Telefon gekommen von irgendeinem Bundesliga-Club oder sonst aus Spanien oder sonst was. Und dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Welt gesehen, wo es darum gegangen ist, ja, das beste Ergebnis für die Klienten zu erzielen.
Das ist grotesk passiert. Also das ist grotesk gewesen, wirklich. Ich muss dazu schnell sagen, mein Anfang ist kein Sorgentelefon, sondern wirklich ein Alltagstelefon. Aber nur so am Rande. Ich habe wirklich halt auch Themen besprochen, wo es um Existenz gegangen ist, wirklich. Und die haben nicht gejammert oder so, aber sie haben halt einfach erzählt. Und dann hängst du ab und du verhandelst nach einem Multimillionen-Vertrag in der Bundesliga. Dann denkst du schon einmal, hey, was, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Und der Kontrast hat mir dann auch manchmal wirklich extrem zu arbeiten gemacht. Und ich habe ein paar schlaflose Nächte gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch mein Naturell. Ich glaube, ich bin wirklich ein sehr empathischer und mitfühlender Mensch. Und hat dann auch irgendwann einmal den Drei draus gehabt, wie ich das auch trennen konnte voneinander. Aber das ist extrem schwierig gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Es ist etwas, ja, wo...
Grotesk, wirklich. Es ist Wahnsinn.
Es lässt mich sehr nachdenken, oder? Eben, jetzt, du hast es nochmal erwähnt, es ist ein Alltagstelefon, oder? Und das kann man wirklich vielen nachlegen. Ich meine, eben, man kann sich so engagieren, aber auch einfach nur im Alltag wieder weniger auf den Bildschirm schauen, sondern auch so ein bisschen im Umfeld, wo man mit sich bewegt, oder? Und da habe ich einfach nur eine Geschichte, da bin ich mal in der Ferien gewesen, in Süditalien, mit meiner Freundin am Tisch, am Aperone, und jetzt einfach ältere Frau gehabt, die war ganz alleine gewesen, die hat alleine Ferien gemacht gehabt. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, die hat irgendwie so niemand zum diesen Moment teilen und bin zu einer angegangen, zuerst mal herausgefunden, was für ein Spruch das ist, schwätz. Ist dann zum Glück Französisch gewesen, den ich auch konnte. Und dann einfach zu uns an den Tisch angeholt gehabt. Und das sind so die schönsten Erfahrungen, finde ich, die du irgendwie kannst machen. Und finde es mega bewundernswert, dass du, ja, dir die Zeit nimmst, eben, wie es der Stefan gesagt hat, oder vielleicht irgendeinen Millionenvertrag verhandelst und dann im nächsten Moment aber, ja, jemandem einfach hilfst, indem du dazu los ist und mitschwätzt.
Ihr seht es nicht, aber ich gebe dem Kev gerade einen High Five für die Aktion. Das ist natürlich extrem schön und es zeigt einmal mehr, dass Geld zwar wichtig ist, wahrscheinlich für die meisten Menschen, aber dass es im Endeffekt nicht wahnsinnig viel Wert hat, außer eben, zum wie bei mir jetzt meine Ziele von der Unabhängigkeit und von der Freiheit können zu erreichen. So Momente sind doch die, wo du dran denkst. Ich denke doch nicht dran, wie viel Geld ich mit Fußballer verdiene, sondern ich denke dran und ich habe es vom geistigen Auge, wenn sie erfolgreich sind und wenn sie beim Rauslaufen mir raufzwinkern, wie sie ein Bundesligaspiel gewonnen haben und sie noch Player of the Match sind oder wenn der erste Einsatz der ersten Mannschaft hat, noch jemand Profi wird. Das sind die Momente, das Lachen, die Freude. Ja, nichts anderes.
Ja, da stimme ich dazu.
Wir haben sehr viel dürfen erfahren über dich, Sascha, über deinen Werdegang, vor allem auch über Transfers. Einen spannenden Einblick bekommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch Neues erfahren. Da bin ich ganz überzeugt davon. Wir möchten unser Gespräch abschließen noch mit 5 schnellen Fragen. Für das ist der Kevin sozusagen bekannt, um noch vielleicht die ein oder andere Anekdote rauszukitzeln.
Er stellt dir auch noch eine Frage, aber er erwähnt das, damit er sich selber in Schutz nehmen kann, falls er mit einer Frage
was Freude kommt jetzt auf mich zu? Ich mache mich leicht nervös.
Nichts Schlimmes. Aber die erste Frage wäre, was war verrückter gewesen? Die ersten Tage auf der Baustelle oder der erste Transfer-Call mit einem Club-Präsident?
Das ist definitiv der erste Baustellentag gewesen, weil ich nicht ansatzweise gewusst habe, was ich machen muss. Dass ich nicht auf die Strasse rauslaufen darf während dem Verkehr, wenn wir dort am Boden rausspitzen sind und weil ich noch ganz genau weiss, wenn das war, wo das war und ich jedes Mal daran denke, wenn ich durchfahre.
Das war in der Stadt gewesen.
Das war in der Stadt gewesen und zwar vor dem Käseladen vom Lukaswirt. Wie heisst die Strasse dort?
Das ist beim Burgfelderplatz,
ganz genau.
Und einer der besten Käseladen
im Dorf. Wenn nicht der beste,
definitiv. Bleiben wir doch gerade in der Jugend. Wenn du heute ein Spieler aus deiner Jugend selber hättest können beraten, wer wäre das gewesen und warum?
Oh Gott, Zinedine Zidane. Das kann ja nicht anders sein. Eine Legende, was der gemacht hat mit dem Ball auf dem Feld und auch mal Emotionen gezeigt hat, die mögen dich alle erinnern. Das Kopfstössle, genau.
Nein, 2006, WM-Final gegen Italien.
Italien. Unglaublich. Nein, Zinedine Zidane. Boah, unglaublich.
Was ist schwieriger? Wir haben es vorhin ein bisschen thematisiert. Spieler, Ältere, du schaust sehr gut aufs Umfeld. Wem musst du mehr beibringen, dass Geduld wichtig ist, jetzt im Talent oder den Eltern?
Eltern. Also wenn mir irgendjemand fragt, was das Schwierigste zum Handeln ist in meinem Beruf, dann sind es nicht Spieler. Meistens nicht Clubs, sondern einfach nur die Eltern und das Umfeld. Weil die haben ganz andere Erwartungen, ganz andere Ziele vielleicht mit dem Kleinen und Motiv dahinter, die nicht immer noch wirklich ehrenvoll sind.
Ja. Es ist ja ab und zu halt auch wirklich so, oder, dass man sich vielleicht mit dem Kind erhofft, für die ganze Familie halt einfach auch ein besseres Leben zu schaffen, oder? Wenn man gerade sieht, dass das eigene Kind ein gewisses Talent hat. Und dann kommt es wirklich vor, dass du auch vielleicht das Telefon vom Vater oder von der Mutter hast, wo sagt, Sascha, wie geht es jetzt weiter? Wir brauchen einen Vertrag.
Definitiv. Aber ich bin Gott sei Dank noch nicht so viel mal in meinem Leben in die Situation gekommen, weil mein System, wenn ich vorselektiere, meistens funktioniert hat. Aber das ist es auch, ja klar. Und dann ist es auch extrem schwierig. Weißt du, das so zu sagen und das innerlich zu denken oder zu hoffen, ist ja nicht einmal wahnsinnig verwerflich. Nur du musst extrem aufpassen, wie du mit den Jungen umgehst. Was du für einen Druck weitergehst an dein Kind, wenn er das Gefühl hat, er muss erfolgreich sein, um die ganze Familie zu nehmen. Das ist ganz eine andere Ausgangslage. Und das ist in der Regel nicht förderlich.
Was war eigentlich in deinem Leben teurer gewesen? Ein schlechter Entscheid im Fußball oder ein spontaner Kauf im Privatleben?
Ehrlich, hä?
Oh shit.
Klausel, die du verfehlt hast oder so? Geil, jetzt habe ich den Vertrag abgeschlossen. Jetzt.
Also ohne Selbstlob stinkt ja, aber ich glaube, ich bin wirklich ein sehr guter Verhandler und dort ist mir nicht wahnsinnig viel Seich passiert oder Sachen, die ich auch könnte anders oder sollte anders machen, wegen dem wahrscheinlich wirklich im Privatleben. Ich denke jetzt an meine unzähligen Bußzettel, die ich meinen Vater habe. Also jetzt vor letzter Woche bin ich in Dortmund oben gesehen, wie wir Jugendspieler gesigned haben. Ich glaube, allein auf der Rückfahrt von Dortmund Arbeit hat es mich viermal blöd.
Aber das war kein Kauf, Sascha.
Das war kein Kauf. Ich dachte, ich kann mich rausreden. Nein. Keine Ahnung. Ich auch, weißt du, wenn du jung bist, ich bin ja nicht mehr ganz jung, mit 40, so war Gott will im Sommer, hast du halt auch noch das Gefühl, dass Statussymbole wie Uhren oder Schuhe oder eine teure Jacke dich wahnsinnig glücklich macht, was es absolut nicht macht. Und so retrospektiv hätte ich das eine oder das andere Jürli wahrscheinlich nicht zu kaufen. Weil ich auch keine Freude mehr dran habe, wirklich. Es gibt ganz wenig Materielles, wo ich noch richtig fest freue.
Ja, da kommst du halt irgendwann schon an den Punkt, dann kannst du es leisten, dann hast du das Gefühl, es macht dich glücklicher oder kannst dich halt, ja, irgendwie, es ist halt gleich wieder der Vergleich, oder? Und ja. Dann ist es so gut, wenn man die Erkenntnis hat, dass es dann eigentlich doch nicht mehr
ist. Nein, völlig wurscht. Also ich habe ganz viel Geld ausgegeben für soziale Projekte in den letzten Jahren und das ist so viel erfüllender gewesen, wenn du anderen Menschen kannst helfen, wie wenn du dir etwas selber gönnst. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, das mich selber betrifft. Das muss nicht für alle so sein.
Ich durfte dich kennenlernen als ein Mensch, der ja, schon fast gefühlt alles im Griff hat. Wir haben die ein oder andere Situationen gehabt, wo es unangenehm geworden ist am Tisch oder sonst
auch. Was meinst jetzt du ganz genau?
Nein, das tun wir jetzt nicht eröffnen in aller Öffentlichkeit, aber du hast so verstanden. Und dir ist ja aber auch wichtig, oder? Einerseits dein eigenes Image, aber auch das von deinen Spielen, von deinen Trainern, das hast du auch vorhin im Gespräch erwähnt gehabt. Aber es nimmt mich gleich Wunder, weil ich habe es nicht erlebt. Gibt es Momente, wo auch du mal kannst laut werden? Oder ist das dann so, dann gehst du heim, schlägst die Türe zu und denkst einfach so, ja.
Wenn du jetzt meine Freundin würdest fragen, würde sie sagen, beim Autofahren. habe ich gar nicht. So, gut, das stimmt, ja. Ich kann wirklich durch. Aber
habe ich auch schon dürfen miterleben. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Aber ja.
Nein, da kann ich fluchen, wenn er anspricht. Und ich fluche eigentlich sonst im Leben nicht wahnsinnig viel. Schiedsrichterentscheidungen, da habe ich auch mich selber nicht im Griff. Also ich mag mich erinnern, letztes Wochenende Winterthur gegen GC, wo ich vom Balkon bei dem Baby-VIP bei Winterthur oben runtergelaufen bin und ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich das sage, und der Schiedsrichter beleidigt hat, ganz nah am Spielfeldrand, weil es mich einfach wirklich verjagt hat.
Ja, bist du nein, der alte Sascha von der Muttenzerkurve?
Der alte Sascha, impulsive von der Muttenzerkurve, ist wirklich ein Tor gedruckt. Nein, ja, sonst ist eigentlich, glaube ich, bin ich schon sehr resilient.
Du hast es schon geschafft, merkst du, es war eigentlich sehr wohlwollend, gewesen, die 5 Fragen.
Ja, ich bin dankbar, aber ich glaube, du Stefan noch mit
einem. Nein. Man hat gesagt, 5 Fragen, sicher. Damit bleibst du, da sind wir fair. Aber es zeigt doch auch wieder, so die letzte Antwort, der Fußball, der einem packt, wo jeder packt. Ob das jetzt der kleine Bub ist, der mit 6 zum ersten Mal mit den Eltern ins Stadion geht, oder ja, ob es dann auf der Tribüne Bankmanager weiss, sonst wer er ist, Fußball packt einem und der Schiedsrichterentscheid lässt einem dann nicht kalt. Die Woche auch wieder in der Champions League. Dann ja, kann halt auch mal der Spielagent dann auf dem Weg runter etwas ausstossen, wo er dann vielleicht ein paar Sekunden später denkt, ja, hätte ich lieber nicht gemacht.
Also Sachen, die ich bereue, die ich jetzt auch gerade mir selber an die Nase nehmen, weil ich denke, wieso hast du das jetzt erzählt mit dem Schiri? Weil ich gerade froh war, dass mich niemand darauf angesprochen hat, weil er mich gesehen hat, dass ich das gemacht habe. Ja, nein, shit.
Ja, es gibt kann man das streichen? Nein, der Stefan nimmt das nachher sicher als Schlagzeile. So, irgendwie so, Sascha Fischer beleidigt den Schiedsrichter im Winterthur.
Oh Gott, ja, aber ich stand wirklich dahinter.
Hey, du weißt, der Eishockey-Nazi-Trainer hat auch etwas bereut und nachher gesagt hat.
Das stimmt.
Scheiße, ja. Oh Gott. Nein, aber wohlwollend. Es passiert allen, ganz ehrlich, am Schluss sind wir Menschen. Oder? Es ist ja nicht so, dass du eigentlich irgendjemandem etwas Böses willst, sondern es ist halt einfach, die Situation gibt es immer.
Ja, und man leidet mit den Klienten. Ich habe 2-3 Spiele in Winterthur, ich darf den Patty betreuen und die Menschen, die bei Winterthur in der Verantwortung sind, mag ich wirklich auch extrem gut. Habe ich eine richtig gute Beziehung dort und dann schießt es einfach an. Weißt, wenn sie einfach mies spielen und die anderen sind besser, dann ja, so what? Aber wenn man dann das Gefühl hat, dass etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, ja, dann du empfindest das halt, was die anderen auch empfinden. Ohne mich jetzt das einfach zu wichtig zu nehmen. Es geht immer um Klienten und nie um mich. Aber das schießt dich rein.
Ja, aber du lebst mit. Das gehört dazu, ja, die Emotion.
Und das ist der Fußball, wo uns ja alle eben nochmal so packt und das ganze Business eben so macht. Und die vielen Leute tagtäglich ins Stadion treibt. Oder, egal ob du in der 5. Liga aktiv bist oder eben dann als Profi. Ja. Es nimmt dich mit und es lässt dich nicht los. Auch an diesem Wochenende wieder. Sind wir gespannt, was da auf uns zukommt. Wir danken dir ganz herzlich, Sascha. Du bist bei uns gewesen, wo nicht nur persönlich haben dürfen erfahren, sondern auch einen tollen Einblick bekommen haben. Und ja, sind gespannt auf den weiteren Werdegang von deinen Spielern. Und natürlich dann auch, ja, wenn wir dann den nächsten Transfer von dir dürfen lesen. Alles Gute und bis bald.
Danke euch, da dürfen wir da sein. Wirklich jedes Mal eine riesen Freude mit euch.
Und zum Abschluss, da kommen wir jetzt noch einmal zum FCB, wo ja wirklich Wochen unter speziellen Umständen erlebt hat, nach dem Brand im St. Jakob Park. Der Trainer Stefan Lichtsteiner betont aber, dass alles gut gelaufen ist in dieser Woche. Das Material, das sei ganz schnell wieder verfügbar gewesen. Kein Spieler hat irgendwie Mühe gehabt wegen der neuen Kickschuhe. Niemand hat Schmerzen. Verletzt sind immer noch die gleichen. Also der Keigo Tsunemoto und der Caio Eduardo. Auch der Trainer hat natürlich ein neues Paar Schuhe müssen kaufen. Hat auch eine neue Pfeife gebraucht, weil die bisherige im Trainerbüro verbrennt ist. Aber alles andere wichtige Persönliche, wie zum Beispiel der Laptop, den hat er bei sich gehabt oder daheim. Und auch für die tagtägliche Arbeit auf dem Platz, da spürt man eigentlich nicht, dass etwas passiert ist. Und ab dem Campus als Treffpunkt und Trainingsort,
Da kann der Stefan Lichtsteiner sogar Positives abgewinnen.
Ich finde es schön, auch um die Jungen herum zu sein, auch noch mehr die Vorbildfunktion zu haben als Profis, weil dann bist du wirklich ganz neu bei den Jungen. Die schauen dir jeden Tag, wie die Verhalten ist auf dem Platz, neben dem Platz, wie hast du Ordnung. Von dem her, glaube ich, müssen wir dort noch mehr Vorbild sein. Und das ist etwas Schönes, es ist so etwas Familiäres, wenn man so mit dem Nachwuchs zusammenarbeitet.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Der FCB ist also gerüstet fürs Auswärtsspiel beim Tabellenvierer Thun. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Jedes Feedback ist natürlich willkommen. Könnt uns gerne schreiben über basilisk.ch oder die bekannten Plattformen via den sozialen Medien. Habt's gut und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast auf basilisk.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von der Emil Frey Basel und dem neuen Mazda 6e. 100% elektrisch. Einfach erstklassig. Wie die Champions League. Jetzt bei der Emil Frey Probefahren.